Die Kosten sollten kein Kosten sein, sondern müssen ein Invest sein. Ein Kostenfaktor bringt dir nichts, ein Invest bringt dir Geld zurück. 20 Jahre Finanzdienstleistung und Unternehmensberatung in allen möglichen Bereichen, muss ich ehrlich sagen, meine Erfahrung sagt dir, die ersten 3 Jahre sind knackig scheiße hart. Keine Chance. Also habe ich das Wochenende genutzt und da habe ich die besten, mit Abstand besten Termine gemacht. Das heißt, in deiner Anfangszeit, wenn es deine Dienstleistung, die du hast, benötigt, dann musst du am Wochenende arbeiten.
Kinzel Mindset. Dein wöchentlicher Arschtritt.
Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Podcast. Der erste Podcast, den ich in unseren neuen Büroräumen aufnehme. Ihr habt es ja mitbekommen, ich habe es ja hier im Podcast auch sehr oft angekündigt, so ein bisschen angeteasert, aber auf Instagram dann wirklich in aller Breite zelebriert, würde ich jetzt mal dazu sagen. Wir sind umgezogen, wir haben die Müllerstraße verlassen, den Turm verlassen, der Blick über München ist weg. Jetzt haben wir Blick in einen wunderschönen Altbau mit Farben an den Wänden, die für mich völlig ungewöhnlich sind. Unsere Innenarchitektin hat gesagt, Jörg, um eine gute Stimmung in diese Räumlichkeiten mit den extrem hohen Decken und den Stuckdecken vor allem hinzubekommen, würden wir empfehlen, die Wände dunkel zu machen. Und ich so, yeah, dunkel, geil, schwarz, da bin ich dabei. Es wurde grün. Im ersten Moment habe ich mir gedacht, die will mich verarschen, die Nora. Ja, Nora Witzigmann, liebe Grüße gehen raus. Die mit Abstand beste Innenarchitektin, die man so in München nehmen kann. Aber sie hat absolut recht behalten. Und da hat man einfach wieder gesehen, wenn jemand da ein Gespür dafür hat, was dabei rauskommt, die Räume sind krass. Die Leuchten, die wir hier drin haben, also wenn ich mir von den Lampen erzähle, auch auf Instagram und die zeigt, dann liegt das einfach daran, weil ich fucking stolz drauf bin. Die haben so Lederbändel, würde ich jetzt sagen. Das sind so Lederbände, breite Lederbände, die von der Decke hängen und da dran sind Kugeln. Sah im ersten Moment sehr wild aus. Ich wollte etwas um die hohen Decken, die hier in der Räumlichkeit auch da sind, entsprechend zu gestalten. Und dann hat Nora gesagt, also meine Idee waren Laser. Hier, guck, das sind so Laser, die gehen machen dann so Lichter. Nora hat zu mir gesagt, du, deine Laser, die bauen wir dir in die Garage für die Autos, aber hier reinkommen keine Laser. Also gut, keine Laser, also habe ich Lederbänder gekriegt. Im ersten Moment auch hier, ne, Leder an der Wand der Decke, also bitteschön, muss das sein. Aber ich bin so stolz auf diese Lampen und auch weil die wirtschaftlich wirklich spannend waren, dass ich gesagt habe, okay, geil, das muss ich jetzt auch hier im Podcast mal erwähnen. Wir haben viel Retro, das fand ich auch spannend. Ich habe noch nie irgendwie am Zweitmarkt Möbel gekauft, weil ich mir immer gedacht habe, das macht man doch nicht sowas. Aber den Schreibtisch, an dem ich sitze, der ist aus dem Jahr 1978, hat eine sehr bewegte, erfolgreiche Geschichte hinter sich. Und das finde ich dann schon geil, wenn du so Sachen, die eine Geschichte haben, auch mit einer neuen Geschichte belegst. Deswegen sitze ich jetzt hier auch gerade an meinem Schreibtisch und nicht im Podcastraum, weil der ist nicht fertig. Das war so das Einzige, was nicht optimal war. Da kann aber Nora nichts dafür. Das liegt an den Möbelherstellern. Das war alles getaktet auf der erste Montag im April war das irgendwie sowas. Dass wir mir da einziehen, dass das alles gut ist. Wir haben 3 Tage eingeplant, war alles total top. Wir haben ein herausragendes Umzugsunternehmen, World Freight. Auch hier, liebe Grüße gehen raus. Die sind wirklich Brett. Wir haben einen gigantischen Schreiner, der uns hier die Möbel reingezimmert hat. Also viele Sachen sind einfach angepasst worden, weil einfach der Boden teilweise 5 cm Unterschied hat von der einen Wand zur anderen. Merkst du nicht, wenn du drüber läufst, aber es ist so ein alter... Pass mal auf. Ich weiß noch, ob ihr das gehört habt. Es knarzt und quietscht und klappert. Ja, das ist so ein alter Dielenboden. Also richtig, richtig krass mit einer extremen Geschichte. Und da musste man dann entsprechend auch anpassen, was die Möbel angeht. Das hat alles funktioniert. Was nicht funktioniert hat, war die Fertigung offensichtlich der bestellten Möbel, die ganz normal in einem wirklich exklusiven Möbelhaus bestellt wurden. Da kam 90% einfach mal nicht. Das heißt, wir haben hier sehr viel Möbel noch aus dem alten Büro. Jetzt muss man dazu sagen, wir haben hier 600 Quadratmeter. Vorher hatten wir, ich würde mal sagen, ein Drittel. Ja, jetzt ist es halt, wie es ist. Ein bisschen provisorisch fühle ich mich noch. Alle, die bisher da waren, sagen, das fällt gar nicht auf, dass es provisorisch ist. Aber wenn es fertig ist, dann könnte ich mir vorstellen, auch so einen kleinen Büro-View-Video auf YouTube zu machen. YouTube steht ja gerade still. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Auf YouTube kommen gerade keine neuen Videos. Liegt nicht daran, weil ich keinen Bock habe, sondern weil wir viele Sachen neu machen. Der Podcast-Raum wird eben neu gemacht und da wird dann auch ein YouTube-Raum entstehen. Wir haben jemanden, der unser Marketing, und Marketing ist das verkehrte Wort, meine Person und aber auch unsere Firmen und auch alles, was das so im Lauf ist, mit uns aufbaut. Und der ist dann auch zuständig für diesen Bereich. Und da wird mit Sicherheit einiges kommen, was sehr wild ist, positiv wild. Ja, jetzt habe ich dich auf dem Laufenden gehalten. Und wenn ich dir schon so viele Sachen erzähle, dann würde es sich doch heute extrem lohnen, dass wir den Podcast mal mit euren Fragen vollfüllen. Ich habe mir gedacht, ich nehme heute Teil 1 des Podcastes auf. Deine Fragen an mich. Viel Spaß beim neuesten Podcast. Wenn du mir seit Beginn an auf Instagram und so folgst, dann weißt du, dass ich hauptsächlich über das Thema Holding rede. Ich bin immer noch Vorstandsvorsitzender eines Finanzdienstleisters. Wir haben uns halt darauf spezialisiert, hier auch die Firmenstrukturberatung zu gehen mit unserer Firmenfamilie. Und wir beraten aber auch ganz normale Mandate, also normal, jedes Mandat ist irgendwo normal, aber wir beraten auch Angestellte, die sagen, hey Mensch, ich möchte eine sehr, sehr gute Beratung haben. Ich möchte die Einflüsse haben, die man aus der Unternehmensberatung in den privaten Haushalt ziehen kann. Das sind unsere Kollegen und Kolleginnen herausragend aufgestellt. Also wenn du da angestellt bist und dich noch nicht bei uns gemeldet hast, weil du sagst, wir beraten dich ja gar nicht. Doch, das tun wir mit der gleichen Intention, mit der gleichen Härte, mit der gleichen Freude und mit dem gleichen Ergebnis am Ende wie bei einer Unternehmensberatung oder bei Unternehmern, die wir beraten. Deswegen gerne melden. Am Ende ist es aber schon so, dass das Thema Holding irgendwie in aller Munde ist. Und mich hat letztens einer als den Holding, die Holding-Maschine bezeichnet. Das fand ich auch geil. Habe ich auch noch nie gehört, sowas. Deswegen sind aber auch viele Fragen, die kommen zum Thema Holding, und wenn mich schon einer als Holdingmaschine bezeichnet, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, fange ich mal mit der ersten Frage an, die Tobias-Gei gestellt hat, also G-I-I. Wie würdest du eine Holding bei Firmengründung aufstellen, über eine UG? Ja, das ist interessant, weil die meisten wirklich glauben, eine UG bringt irgendwas. Also machen wir am Anfang eine UG, das kostet weniger. Das ist falsch, also das kann man mal ganz klar sagen. Also ich würde es nie machen, eine Firma als UG zu gründen. Wenn überhaupt kein Geld da ist und du dich irgendwie enthaften willst und von Beginn an oder in jungen Jahren oder du hast keine Ahnung, ob du das überhaupt weiterführen willst, kann man darüber nachdenken. Ich würde es wahrscheinlich trotzdem nicht machen, aber man könnte darüber nachdenken. Weil du musst überlegen, eine Firmengründung kostet dich Notar und eine Einlage, ne? Dann vielleicht noch Beratungskosten für einen Rechtsanwalt, den ich dir auf jeden Fall empfehle. Du brauchst einen Steuerberater. Also so roundabout, also mehr als 25 werden es nicht sein. Warum? Weil die Einlage, die du in die GmbH bringst, kannst du verwenden, um Kosten der Anfangszeit oder auch Gehälter oder wie auch immer zu verwenden. Die Leute glauben immer, du musst das Geld einzahlen, das ist die Einlage, und die muss dann immer da sein. Wäre natürlich top, ne? Weil wenn du insolvent gehst, dann musst du das auf jeden Fall bringen. Aber sie muss nicht da sein. Sie kann auch verwendet werden. So, und deswegen, wenn du das Geld nicht hast, um dir eine Firma zu gründen mit 25.000 Euro, dann organisierst du dir, weil das ist der erste Schritt, den du in irgendeiner Form machen musst. Das lange ja 12,5 Einlage. Aber wie gesagt, dann brauchst du gescheite Geschäftsführerverträge, du brauchst gescheite Gesellschafterverträge. Ganz, ganz wichtig, gerade bei einer Holding sind die Gesellschafterverträge. Da zum Steuerberater zu gehen, der macht die Schublade auf und der legt es auf den Tisch. Der größte Wahnsinn überhaupt. Und ein Notar darf dich dazu nicht beraten. Der kriegt ein Schreiben hingelegt, das liest er vor und kann darin dann mit dir arbeiten. Aber er darf dich nicht beraten. Deswegen immer einen Rechtsanwalt mit dazu holen. Kostet genauso viel, wie wenn es das vom Notar machen lässt. Deswegen, die Anfangskosten kannst du mit der Einlage decken. Und wenn du das nicht hinkriegst, dann musst du dir überlegen, wie kriege ich es hin, weil das wäre der erste unternehmerische Skill, um an Geld zu kommen. Deswegen keine UG, nein, auf gar keinen Fall. Bei einer Holding schon gleich dreimal nicht. Ich wüsste jetzt keinen Grund, warum ich da eine UG mache. Das schaut irgendwie komisch aus. Also es ist ein reiner emotionaler Part, weil ich meine, die Kosten kommen so oder so, das darfst du nicht vergessen. Irgendwann wird die Firma umgewandelt dann in eine GmbH, hoffe ich für dich. Bei der Holding wird es halt recht lang dauern, weil bis du die ersten Gewinne hochschiebst in die Holding ist, aus unserer Erfahrung sind es so 5 bis 6 Jahre, weil du einfach das Kapital am Anfang in der aktiven Firma sammelst, um eine gewisse, ja auch Strahlkraft zu bekommen, um eine gewisse Kapitalstärke zu bekommen, um Investitionen zu tätigen und den Gewinn vielleicht auch brauchst, um bei der Bank im Endeffekt dich abzusichern, weil eine Bank natürlich auch sagt, also wenn du eine GmbH gründest, um dich vom privaten Bereich abzusichern, willst dann aber was von der Bank haben und in der Firma ist nichts drin, dann würdest du auf dein Privates zugreifen, dann bräuchte man theoretisch auch keine GmbH. Verstehst du, was ich meine? Deswegen, das muss schon gut strukturiert sein, da allein auf einen Steuerberater zuzugehen, der sagt, ach komm, da gründen wir für 500 Euro eine UG, das kostet dich nichts, ist ein Schmarrn. Also das solltest auf jeden Fall mindestens einen Rechtsanwalt mit dazu holen, oder Rechtsanwältin. Am besten halt Unternehmensberater, Finanzberater, am besten natürlich bei uns, über alle Strukturen, alles zusammen. Kostet Geld, ja, das ist so. Aber hey, eine Selbstständigkeit kostet kein Geld. Wenn du aktiv bist, dann verdienst du damit Geld. Und wenn die Struktur so aufgebaut ist, dass du entspannt und mit voller Kraft dein wirkliches Geschäft machen kannst, dann wirst du Geld verdienen. Also wegen Kosten etwas nicht zu machen, ist nicht die richtige Entscheidung. Du musst etwas tun, weil die Einnahmen deine Kosten decken. Und die Kosten sollten kein Kosten sein, sondern müssen ein Invest sein. Ein Kostenfaktor bringt dir nichts. Ein Invest bringt dir Geld zurück. So, ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Justin.bsn fragt, welchen Tipp würdest du jungen Menschen beim Selbstständigmachen geben? Also das passt ganz gut zu der ersten Frage. Wenn du dich selbstständig machst, dann mach das nicht, um dein Ego zu befriedigen. So nach dem Motto, hey, ich bin jetzt CEO einer UG mit nichts an Kapital. Ja, das. Hui. Wenn du dich selbstständig machst, dann mit dem vollen Fokus. Es muss nicht von Anfang an klappen. Es wird bloß definitiv nicht klappen, wenn du dich aus Ego-Gründen selbstständig machst. Wenn du es machst, um eine Geschäftsidee mit aller Kraft voranzutreiben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es schaffst, sehr hoch. Voraussetzung ist, du kalkulierst ein, dass die ersten 3 Jahre die härtesten werden, die du irgendwann haben wirst. Also 20 Jahre Finanzdienstleistung und Unternehmensberatung in allen möglichen Bereichen, muss ich ehrlich sagen, meine Erfahrung sagt dir, die ersten 3 Jahre sind knacke scheiße hart. Ich hatte vorgestern einen jungen Mann hier, der hier ein Praktikum gemacht hat, den wir wahrscheinlich vielleicht eventuell auch holen, und das heißt auf gut Deutsch, vielleicht wirst du ihn irgendwann kennenlernen. Der hat zu mir gesagt, Wahnsinn, was sie für eine Erfahrung, was sie für Wissen haben. Ja, das Wissen kommt nicht aus Büchern, das kommt wirklich aus 20 Jahren Doing. Und deswegen kann ich das, wenn du vor mir sitzt, ganz gut runterbrechen, was es heißt. Ich habe so viele Menschen schon erlebt, die sich selbstständig gemacht haben. Die ersten 3 Jahre sind schon scheiße hart. Und dann, der zweite Punkt ist 10 Jahre für ein ganzes Leben. Ich glaube, wenn du 10 Jahre wirtschaftlich sehr erfolgreich warst in deiner Selbstständigkeit, und sehr erfolgreich ist Definitionssache, okay, dann kannst du dein Leben lang davon zehren. Ich würde halt dann, wenn du eine neue Perspektive angehst, wieder 10 Jahre rechnen. Das ist jetzt sehr viele Tipps für einen jungen Selbstständigen. Aber das Hauptthema ist, warum machst du dich selbstständig? Also ist es ein Ego-Thema? Willst du damit Geld verdienen? Immer den Fokus setzen, Geld verdienen, und denk nicht, dass all das, was du tust, dir nur Freude bringen wird. Das wird nicht passieren. Du hast viele Sachen, wo du sagst, ey, scheiße, das ist nicht so optimal und das ist nicht so optimal. Aber da musst du durch. Also, mir macht Boxen wahnsinnig Spaß, außer ich kriege auf die Fresse, dann finde ich Boxen jetzt auch nicht so toll. Ja, oder auch mit Shamil zu trainieren. War der Podcast von, ich weiß nicht, war das letzte Woche? Ich glaube, es war letzte Woche drin, zum Thema Sport und so. Na, hören dir mal an mit Shamil. Liebe Grüße, gehen raus hier. Da reden wir auch über viele Sachen, aber Sport kann schon auch Schmerzen auswirken. Auf der anderen Seite hab ich wieder Sport gemacht und habe bewusst diese Schmerzen gewählt, weil ich vorher es vernachlässigt habe. Also immer nur Positives wird einen Weg nicht bringen. Also fangen wir an, dein Mindset zu optimieren. Dann hoffe ich, dass ich jetzt die Ratschläge gegeben habe. Kennst du das, wenn du in so einem Meeting sitzt und deine Nase so läuft? Ne? Das ist also bei Heuschnupfen, ich habe Heuschnupfen. Also stell dir mal vor, du sitzt in einem Meeting, deine Nase läuft so und denkst so, oh scheiße, und dann juckst du immer so. Beim Podcast, das kann ich euch mal sagen, ist es noch viel schlimmer, weil das wird ja aufgenommen. Das heißt, die Menschheit hört es auf die nächsten 100 Jahre. Und momentan habe ich Heuschnupfen, und das ist wirklich, da muss man sich echt konzentrieren. Aber es ist der Punkt, was auch gut zum selbstständigen Thema passt. Ich könnte jetzt auch sagen, scheiße, ich habe Heuschnupfen, ich lasse den Podcast. Wie du vielleicht dann sagst, ich habe ein bisschen Schnupfen, ich bleib daheim. Oder vielleicht mal gesagt hast, ab heute nicht mehr. Mach das nicht. Es gibt Situationen, mit denen muss man einfach lernen, umzugehen. Die junge Generation, ich seid mir nicht böse, dass ich das immer wieder sage. Viele von euch hören ja meinen Podcast. Tipp zum Thema Selbstständigkeit. Nehmt die Herausforderungen an. Nicht alles läuft. Und wenn mal etwas scheiße ist, sich dann hinzusetzen, es trotzdem zu machen, das ist der Punkt, der dich weiterbringen wird. Wie ich vielleicht heute mit meiner laufenden Nase. Ja, kommt dann so, ja, komm, weißt du, du bist ja schon erfolgreich. Sag, ich bin ein feuchten Scheißdreck. In meiner Welt bin ich noch überhaupt nicht erfolgreich. Aber weil ich heute hier sitze und Podcast aufnehme, trotz laufender Nase und immer wieder versuche, das irgendwie zu übertünchen, weiß ich, ich kriege das in Verhandlungen auch hin, und damit werde ich mich nicht irritieren lassen. Das sind alles so Kleinigkeiten, die Kleinigkeiten, die die Großigkeiten bringen. Und wenn du das hinbekommst und bereit bist, das zu tun, Halleluja, dann wird's auch mit der Unternehmung. Robin Stamos hat mir eine Nachricht geschickt. Liebe Grüße gehen raus. Das ist der Mann einer Kollegin von uns. Von allen Ratschlägen, die sie in ihrem Leben erhalten haben, welche war der wertvollste? Boah. Puh, da muss ich mal kurz... Also, Wenn ich jetzt so in meine Zeit zurückdenke, ich habe, weißt du, wenn du vor einer sehr bedeutenden Persönlichkeit stehst, bei mir war das mal Carsten Maschmeyer, für mich war das eine sehr bedeutende Persönlichkeit und der hat mir in die Augen geguckt, sehr tief, und ich habe seinen Blick halten können. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das schon mal erzählt habe. Also Blick halten war ja für mich von Anfang an immer ein ganz wichtiger Punkt. Und da habe ich in die Augen geguckt, ganz tief, und hat dann gesagt, wenn ich einen Tipp geben darf, behalten Sie das bei, weil das wird Sie erfolgreich machen. Da war ich dann schon, da habe ich Gänsehaut bekommen und habe ich jetzt auch wieder so ein bisschen. Weil das war schon, der war damals auf einem Level, auf dem ich mich nie hätte sehen können. Heute sage ich, ja, alles gut. Damals nicht, aber vielleicht war das ein Tipp, der mich dahin gebracht hat. Ob es der wertvollste Tipp war, das glaube ich nicht, weil meine Uroma, ich habe meine Uroma noch kennenlernen dürfen, die ist sehr spät im Leben verstorben, zum Glück. Also ich habe sie sehr lang genießen dürfen, meine Uroma, und ich habe sie sehr geliebt. Ich liebe sie heute noch. Die hat mir mal beim Fußball, also sie hat wirklich im hohen Alter noch mit mir Fußball gespielt, da war ich ein kleiner Knirps, ne? 5, 6 oder so. Und dann hat sie mir mit dem Ball volle Lotte in die Fresse geschossen. Und ob sie mir glaubst oder nicht, ich weiß heute noch, was sie gesagt hat. Sie hat gesagt, hör auf zu heulen, das löst die Probleme nicht. Sie hat aber, glaube ich, gesagt, nicht die Probleme, sondern das löst die Schmerzen nicht. Ich habe es dann für mich später im Leben als Problem definiert. Also hör auf zu heulen, das löst die Schmerzen nicht. Sie hat recht. Auch das war ein sehr wertvoller Tipp, ja, von der Uroma. Ich meine, ist leider verstorben mit 96 Jahren, aber ich weiß, sie ist trotzdem irgendwie jeden Tag da. Von daher, was sind jetzt wertvolle Tipps? Wertvolle Tipps sind das, was dich im Leben in irgendeiner Form nach vorne bringt und dass du dir auf Jahre hinweg noch in deinem Kopf behältst. Und ich könnte noch viele andere Sachen sagen. Mein Papa hat immer zu mir gesagt, halt der Frau die Tür auf, dann wird die Frau mit Sicherheit ein anderes Bild von dir bekommen als ein schlechtes. Und das ist halt auch so. Deswegen, was ist ein wertvoller Tipp? Ja, meine Frau, glaube ich, schätzte schon, dass ich gewisse Werte von meinen Eltern mitbekommen habe, die ich halt auch bei ihr anwende, auf gut Deutsch. Ja, das sind die Kleinigkeiten, die unsere Liebe am Laufen halten. Also nochmal, was ist wertvoll? Und der wertvollste Tipp an sich, glaube ich, den kann keiner wirklich definieren. Trotz alledem waren viele wertvolle Tipps in meinem Leben dabei. Felix Hemmetsberger, zusammengeschrieben, Felix Hemmetsberger, liebe Grüße, fragt, wie wichtig ist es als Unternehmer auch am Wochenende zu arbeiten? Oh, das ist eine philosophische Frage. Heieiei. Als kleiner Jörg mit 23 Jahren, als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, war das für mich sehr, sehr wichtig. Sehr wichtig, am Wochenende zu arbeiten. Ich habe einen Spruch geprägt. Ich meine, ich mache Finanzdienstleistung. Ne? Du musst überlegen, Finanzdienstleistung war damals und ist auch heute noch nicht das, mit dem du Menschen klassisch hinterm Ofen vorholst. Und wenn ich immer, die besten Termine, die ich hatte, waren immer Freitagabend, Samstagnachmittag und Samstagabend oder Sonntag früh. Und ich habe es mir immer so erklärt. Ich habe für mich erklärt, dass Madonna ihr auch nicht an einem Mittwoch früh um 7.30 Uhr oder um 8 Uhr ein Konzert gibt. Madonna macht dann ein Konzert und verdient deswegen scheiße viel Geld. Zu meinem damaligen Zeitpunkt war das auch Madonna noch deutlich präsenter, als er heute ist. Madonna verdient deshalb so viel Geld, weil sie dann auf die Bühne tritt, wenn die anderen Menschen Zeit haben. Und in meiner damaligen Welt mit 23, 24, 25, 26, 27 hatte ich ja noch nicht die Medienpräsenz, die ich heute habe. Das heißt, die Menschen musste ich überzeugen, heute muss ich immer noch überzeugen, okay, aber ich musste damals noch viel mehr überzeugen, dass ich der richtige Mensch bin für ihre Finanzen. Da gab es keine Menschen von außen, die gesagt haben, Kinzel ist eine geile Sau. 0,0. Da war ich noch beim AWD. Wenn du AWD damals eingegeben hast im Internet, hast du nur Scheiße gefunden. Das heißt, ich musste auch noch da gucken, dass es die Scheiße irgendwie glänzt und ich keine Scheiße produziere vor allem. Dass ich der Einzige bin in meiner Welt, der das gut macht, im Gegensatz zu allen anderen. Also, verstehst du, das war schon hart. Und das an einem Mittwoch früh um 8, keine Chance. Also habe ich das Wochenende genutzt und da habe ich die besten, mit Abstand besten Termine gemacht. Das heißt, in deiner Anfangszeit, wenn das deine Dienstleistung, die du hast, benötigt, dann musst du am Wochenende arbeiten. Frag dich doch mal selber, wenn deine Heizung ausfällt und du am Sonntag in der kalten Bude sitzt, weil du die ganze Woche warst unterwegs und am Sonntag hockst in der kalten Bude und du erreichst deinen Elektriker nicht oder erreichst deinen Heizungsinstallateur nicht, inwieweit du das geil findest. Da zerbrechen teilweise auch Geschäftsbeziehungen dran. Das heißt, wenn du da präsent bist und etwas tust, was die anderen nicht tun, bist du derjenige, der gewinnt. Weil vielleicht der Typ, der am Sonntag nicht arbeitet, nicht angerufen werden kann, also ruft mir jemand anders an und du bist am Sonntag da. Nicht im Notdienst, sondern im Normaldienst. Gerade in der Anfangszeit. Und auf einmal kriegst du Mandate, die du vorne hattest, Kunden, die du vorne hattest. Umso länger ich den Job gemacht habe, umso mehr habe ich natürlich meine Zeit auch besser takten können. Habe auch mit mehr Präsenz sagen können, okay, lieber Kunde, Sie müssen halt um die Uhrzeit kommen. Und dann war es so, dass ich als Madonna um 7.30 Uhr schon ein Konzert machen konnte, weil ich habe die Bude voll gekriegt. Und dann wurde es nicht mehr so wichtig, am Wochenende zu arbeiten. Und trotzdem sind wir immer mal am Wochenende auch beim Arbeiten, weil es halt Sachen gibt, wo andere, wo ich etwas von anderen brauche und dann muss ich denen ihre Zeit eintakten und die Zeit ist halt dann nicht unbedingt da, wenn ich das will. Wenn Menschen was von mir wollen, kann ich es machen. Andersrum schwierig. Und auch das wird immer so sein. Du wirst immer was von anderen Menschen wahrscheinlich wollen, gebrauchen können, egal wie wirtschaftlich wertvoll du bist. Deswegen die Frage, wie wichtig am Wochenende. Es liegt schon ein bisschen dran, was für ein Geschäft du machst. Es liegt aber auch ein bisschen dran, was du für ein Mindset hast. Und es liegt vor allem auch ein bisschen dran, wo du hin willst. Ich empfehle es dir, ob du so viel arbeiten musst wie ich damals. Ich sag ja, wenn du so erfolgreich werden möchtest, wenn du mich als erfolgreich definierst. Nochmal, bei mir ist meine erfolgreich ist noch nicht da, wo ich hin will. Dann wirst du dich an Zeiten halten müssen, die auch an Längen halten müssen von Zeiten, die andere nicht leben wollen. Thomas Kretter, mein Vorstandskollege, erzählt immer die Geschichte, wir sind nachts um 3 aus dem Büro raus und früh um 6 wieder rein. War wirklich so. Das muss man das ein Leben lang machen, das hältst du durch. Ich werde es nie vergessen, als ich damals bei Valonic, damals noch IFB GmbH, mich entschieden habe, in die Reise anzutreten. Dann hat der Andreas Holub damals gesagt, damals waren wir noch per Sie, habe ich auch schon 100-mal erzählt, wann haben Sie eigentlich das letzte Mal Urlaub gemacht? Weil sie schon scheiße aus. Und ich habe es nicht beantworten können, weil ich es wirklich nicht wusste. Deswegen, es hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Es war der Schub. Die Rakete braucht am Anfang, am Start, das meiste, die meisten Power, die meisten Sprit, damit es aus dem Orbit rauskommt. Und in der Selbstständigkeit kann man diese Metapher auch nehmen. Und dann hilft auch das Wochenende und dann helfen auch Stunden, die andere vielleicht nicht unbedingt als wertvoll definieren.
Mein Buffet, dein Buffet.
Du fragst mich sehr viele Fragen, die ich heute auch für dich beantworte. Und auch nächste Woche nochmal, weil nächste Woche kommt der zweite Teil. Es gibt die Rubrik Mein Buffet, dein Buffet. Und hier gebe ich dir ganz klar folgende Tipps an die Hand, die dich im Leben 100% weiterbringen. Wenn du den Podcast heute hörst, sage ich ganz oft, mach dein Leben nicht abhängig von Träumen oder Wünschen. Du musst ein bisschen aufpassen bei dem Thema und deswegen auch mein Tipp, bewerte es ziemlich genau, was die anderen Menschen in diesen Bereichen nennen. Also wenn ich zu dir sage, du musst dies und das oder du sollst das und das, bewerte es. Bewerte Folgendes. Bewerte, kann die Person, die mir einen Tipp gibt, in irgendeiner Form was beitragen? Also hat sie diesen Tipp, den du bekommst, eigentlich selbst schon mal in die Realität umgesetzt? Für mich war das sehr wichtig. Ich bin am Anfang meiner Karriere und auch am Anfang, bevor ich selbstständig war, immer wieder Menschen hinterhergelaufen, von denen ich geglaubt habe, sie haben einen gewissen Erfolg, habe denen ihre Tipps aufgenommen, habe gemerkt, die waren für die völlig für den Arsch, weil sie aus der Theorie rausgeboren sind, haben in meinem Leben nichts gebracht und haben bei denen im Leben auch nichts gebracht. Deswegen mein Tipp an dich, wenn dir jemand einen Tipp gibt, so wie ich jetzt, bewerte, ob er es in seinem Leben selbst schon angewandt hat und welche Relevanz hat es eigentlich für dein Leben. Weißt du, wenn jemand sagt, arbeite nicht am Wochenende, was ja eine der Frage, ich weiß nicht, ob es schon drin war oder jetzt da noch kommt, in diesem Podcast war, ist, und jemand sagt, arbeite nicht am Wochenende, dann frag dich mal, hat der jemals am Wochenende gearbeitet? Wenn er am Wochenende gearbeitet hat und dir trotzdem einen Tipp gibt, dann frag dich, warum gibt er dir diesen Tipp? War er vielleicht in der Zeit erfolgreich und ist es jetzt nimmer und definiert das Heutige und nicht das Damalige? Oder aber hat er in der Zeit einfach nicht gearbeitet, sondern war nur drin gesessen in seinem Büro und hat irgendwie blöd ins Internet geguckt? Also bewerte immer die Tipps, welche Relevanz hat sie in deinem Leben und ist der Tippgeber überhaupt berechtigt, dir so etwas mitzugeben. Deswegen wirklich beherzigt es. Ich bin mir relativ sicher, dass du damit viel Spaß haben wirst, weil es dein Leben bereichert, über Tipps nicht nur anzunehmen, sondern wirklich nachzudenken. Und bei so einem Tipp, wenn du dir von meinem Buffet was runternimmst, gib was zurück. Meine Bitte an dich sind natürlich 5 Sterne, wenn du nicht bewertet hast, hau die 5-Sterne-Bewertung raus. Was aber noch viel wichtiger ist, in die Kommentare. Erzähl anderen, warum du diesen Podcast gut findest, was du an dem Podcast gut findest und warum du ihn wirklich weiterempfiehlst. Und das kannst du auch machen, wenn du sagst, Mensch, das ist etwas, was ein Unternehmer hören sollte. schick's doch gern mal an Unternehmer, die du kennst. Teil den Podcast. Du nimmst mein Buffet runter, seh es ein bisschen als Rückgabe. Ich will nicht bezahlen oder zu sagen. Sag Trinkgeld dazu. Freue ich mich drüber. In dem Sinne. Gute passende Frage dazu. Etwas zu akzeptieren, was dich dem Erfolg näher bringt, wo andere sagen, bäh. Prosch unterstrich Frankois. Frankois. Irgendwie sowas. Kennt man Englisch, ne? Katastrophe. Aber ich glaube, es ist ein Deutscher. Liebe Grüße. Wie lange trinkst du bereits keinen Alkohol mehr? Also ich habe, das habe ich auch schon mal erzählt, glaube ich. Ich habe früher nie Alkohol getrunken, bis ich 18 war. Habe dann eine relativ lange Zeit gutes Alkohol-Game hinter mich gebracht. Ich glaube, das habe ich sogar letzte Woche auch schon erzählt mit Shamil. Und habe dann wieder aufgehört, Alkohol zu trinken mit meiner Frau zusammen, nachdem wir den Geburtstag von meinem Schwiegerpapa gefeiert hatten. Das war ist so ausgeartet, dass wir recht lang gebraucht haben, um wieder einigermaßen geradeaus laufen zu können. Ich habe nie irgendwie eine Alkoholproblematik gehabt, bitte versteht mich nicht falsch. Bier habe ich noch nie vertragen. Also ich habe es wirklich, trink Bier und schlaf ein. Das ist echt so. Ich habe immer das harte Zeug trinken dürfen, weil Wodka habe ich vertragen einfach. Ne? Da konnte ich auch wirklich reinpfeifen. Aber es hat mir nie was gegeben, weil danach, du bist fertig, du bist tot, du brauchst länger, um wieder fit zu kommen. Und wie lange ist das jetzt her? Ich würde sagen 10 Jahre oder so, dass ich jetzt keinen Alkohol mehr trinke. Und ich vermisse keine Sekunde. Also ich finde es toll, wenn andere feiern und dann auch dadurch vielleicht ein bisschen enthemmter sind. Das brauche ich jetzt nicht zwingend, ich kriege das anders hin. Was ich nicht mehr toll finde, ist, wenn es einen gewissen Pegel überschritten hat und man sich aufhört wie der letzte Idiot, weil man dann genau weiß, okay, das ist also in dir drin, und du lässt es sonst nicht raus. Ich versuche das rauszulassen in meinem Leben, das in meinem Leben ist, mich nicht zu verstellen, jede Position und jede Situation so zu einzuwerten, dass ich keinen Kontrollverlust, sagen wir mal, habe. Das hat man meistens bei Alkohol. Und mit meinem Leben so umzugehen, dass die Rolle, in der ich gerade bin, auch perfekt ausgefüllt wird. Jetzt kannst du sagen, was ist denn das für ein verklemmter Horst? Ach Gott, Leute, weißt, wenn es mich dahin bringt, wohin ich will, dann ist doch alles okay. Ich muss doch später in die Kiste steigen und sagen, hey, das war geil. Wenn du in die Kiste steigst und sagst, du, mit Alkohol war alles geil, für mich völlig okay. Du kannst auch ich esse ja kein Fleisch aus emotionalen Themen, weil wir halt den Lebenshof unterstützen. Ganz unter uns, wenn du Fleisch isst, habe ich damit gar keinen Stress. Acht halt wertvoll drauf. Du kannst dann über Klimaschutz reden und dann das argentinische Rindsteak dir reinpfeifen. Das ist völlig bescheuert, okay? Das hat nichts mit Klimaschutz zu tun, wenn du sowas machst. Dann fahr lieber Auto. Wirklich, das hat weniger Probleme als das, was du mit Fleisch da anrichten kannst. Aber ich würde niemals mich hinstellen und sagen, ess kein Fleisch mehr. Das ist meine Entscheidung, genauso mit Alkohol. Ich würde mich auch nie hinstellen und sagen, trink du keinen Alkohol mehr. Allerdings hinterfragen darf man es schon, so wie mit dem argentinischen Rindsteak. Ja, kannst dich auf die Straße stellen, rumdemonstrieren und hier uns das Autofahren verbieten und dann das argentinische Rindsteak reinpfeifen oder halt zum Aldi gehen oder so. Das macht keinen Sinn. Genauso wenig macht es halt Sinn, sich die Birne wegzupfeifen und sich dann darüber zu beschweren, dass man am nächsten Morgen einfach nicht so fit ist. Ja, auf die Frage, ungefähr 10 Jahre. War eine lange Antwort, mein Gott. Frau Escheberg, Katja Escheberg, die hat mir auch geschrieben, ist auch eine Kollegin. Wie wichtig schätzen Sie Feedback ein, innerhalb und außerhalb des Unternehmens? Absolut wichtig. Also ich erwarte Feedback in meine Richtung, ich gebe Feedback in andere Richtung. Feedback muss nicht immer passend sein, Feedback muss nicht immer schön sein, muss auch nicht immer in die Lebenssituation passen. Ich würde es aber nicht als Feedback explizit definieren, sondern ich würde es als Erwartung definieren. Ich habe schon die Erwartung, dass mir Menschen ihre Erwartungen nennen. Welche Erwartung hat man an mich? Dann kann ich mit denen umgehen und kann auch sagen, wenn ich diese Erwartungen niemals erfüllen werde. Wenn ein Kollege und Kollegin Erwartung hat, die zu hoch ist oder irgendwas, was nicht machbar ist und ich die nicht kenne, dann hilft mir auch ein Feedback nichts, wenn, ja, das ist blöd, weil das ist so und so und so und so. Dann sage ich, wie kommt denn dieses Feedback zustande? Ja, ich habe die Erwartung. Gut, hast du schon mal kommuniziert? Nö. Ich sage, okay, also unter uns, wenn du kommuniziert hättest, hätte ich dir darauf geantwortet, dass diese Erwartung niemals erfüllbar ist. Niemals, in 100 Jahren nicht. Und dann musst du selber damit umgehen, wie du das einwertest. Aber in unserer Firma hier, nein, keine Chance. Und dann, jetzt musst du überlegen, wenn jetzt der Mitarbeiter das rechtzeitig sagt oder du als Führungskraft deine Erwartungen klar definierst vorher, dann ist ein Feedback, das so aus der Pistole rausgeschossen ist und eine Erwartung nicht, also kommuniziert wird, die nicht erfüllt wurde, weil es keiner gewusst hat, das wird es dann nicht geben. Wenn dann Erwartungen kommuniziert werden, wo der andere sagt, jawohl, das halte ich ein und du hältst es da nicht ein, dann ist ein Feedback wertvoll, dass du hältst es nicht ein. Aber alles andere ist kein wertvolles Feedback, versteht ihr? Also Feedback ist wichtig, aber ich finde Erwartungen zu kommunizieren deutlich wichtiger. Marvin bei Official, Grüße, sagt, fragt, wie würdest du anfangen zu investieren, wenn du 5.000 Euro netto im Monat verdienst? Klare Empfehlung, 5.000 Euro netto scheint angestellt zu sein, das ist ein gutes Geld. Ich würde mir da, sagen wir mal, ein Drittel wahrscheinlich davon wegnehmen und zur Seite packen für später. Also ich würde da in Versicherungen oder in, also auf jeden Fall in Versicherungen und auch teilweise in langfristige Depots investieren. Ich würde bei den Depots ETFs nehmen. Bei den Versicherungen kann man ein bisschen entspannt an das Thema rangehen. Versicherungen muss man aber ganz klar sagen, sucht den guten Anbieter, sucht den guten Berater. Aber es wird auf lange Sicht, wird eine Versicherung Depot schlagen, innerhalb der, wenn du damit arbeitest, also wenn du auch die Fonds innen drin mal switcht und so. Ja, das ist wichtig, auf lange Sicht, und das sehe ich auch als lange Sicht, dann würde ich mir schauen, ob ich für einen Arbeitgeber eine BAV kriege, die mir unterbringen kann, also eine Direktversicherung oder irgendwas, die du mitnimmst zu allen möglichen anderen, die du vielleicht auch später in der Selbstständigkeit mal verwenden kannst, wenn du dich selbstständig machen würdest. Also ist ein Drittel dann weg, dann würde ich so von dem letzten zwei Drittel die Hälfte fürs tägliche Leben wahrscheinlich nehmen. Und das, was dann noch übrig bleibt, kann man sich zur Seite legen, um, sag mal, so Freudigkeiten zu erfüllen. Also mal schöne Sachen, die vielleicht auch wertvoll sind, aber halt jetzt nicht sofort veräußerbar sind. Also als Beispiel, kauf dir Auto schönes oder kannst du aber finanzieren, wenn es im täglichen Leben nicht drin ist. Leg das Geld weg für eine Uhr, kauf halt nicht auf Raten irgendeine bescheuerte Uhr, sondern leg halt einfach mal zwei Jahre ein bisschen Geld zur Seite, dann geh los und kauf dir eine tolle Uhr. Das muss jetzt nicht zwingend eine Patek sein oder eine Rolex, es gibt auch andere gute Marken, Tudor ist super, auch stabil und so. Also von daher, so würde ich das wahrscheinlich aufteilen. Was würdest du für Uhren empfehlen? Passt ja ganz gut, fragt Ben-2K. Das ist schwierig, also Preisklasse Tissot, heißt das so? Ich glaube schon. Das ist schwierig, also da kann man keine wirkliche Empfehlung aussprechen. Ich finde, nochmal, es bleibt dabei, ich finde Tudor einfach mega, weil es einfach von der Qualität geil ist, weil die Uhren geil sind. Das Krasse bei Tudor, das wissen die meisten gar nicht, ist, während andere so Pseudo-Tests machen und sagen, hey, das ist die Uhr für das und das und das. Bei Tudor ist all das, was diese Uhr verspricht, wirklich Vollgas getestet. Ja, also das ist schon spannend, muss man echt sagen, für die Preislage, in der die auch sind. Und Tudor erhöht immer die Preise und dementsprechend steigen auch die Uhren mit. Ja, das ist also der Zweitmarkt. Darfst du da nicht abranzen, aber die haben eine gute Wertstabilität. Ich sammle die Dinger, ich habe wirklich einige davon und das ist jetzt nicht die höchste Preislage. Ich habe auch viele Pateks und ich habe auch viele Rolex und auch viele andere Marken, die jetzt nicht so bekannt sind, aber einfach mir viel Freude bringen. Ich habe auch ein paar Richard Mille, klar, Logo, das gehört auch dazu, aber es ist halt eine andere Preislage als jetzt Tissot. Aber ich würde da echt lieber weniger, aber dafür ausgesucht. Ja, das merke ich gerade in meinem Leben auch, dass ich immer so eine Phase gehabt habe, ich alles eingekauft, was bei 300 auf den Bäumen ist. Jetzt bin ich öfter mal bei Vintage-Sachen dabei, wo man so einen guten Preis kaufen kann, so eine Patek, habe gerade eine dran, gute Preislage, Vintage-Uhr, finde ich geil. Ja, also ansonsten, aber wie gesagt, ich bin da schon sehr Tudor. Beim restlichen Uhren tue ich mir schwer, also Tag Heuer feiere ich gerade gar nicht. Ich habe eine Tag Heuer, ich hatte ja einen DBS-Tag Heuer, der ist ja jetzt weg. Da war eine Uhr dabei, feiere ich nicht. Also ich weiß auch nicht, warum, die haben da momentan, ich weiß nicht, irgendwie finde ich die Uhren zu, da ist irgendwas schiefgelaufen, ich kann es euch aber nicht genau definieren, was. Deswegen, das wäre jetzt nicht zwingend meine favorisierte Uhr. Ebel-Mike fragt, was empfiehlst du einem 19-jährigen Studenten, der große Ziele hat und Finanzen liebt? Wenn du große Ziele hast, jetzt so, also unterscheid einfach mal zwischen einem Traum und einem Ziel. Ein Ziel ist klar definiert, in welcher Größe und in welcher Zeit es erfolgen soll. Jetzt sagen, ich will irgendwie mal wahnsinnig reich werden und Milliardär werden, okay. Eine Milliarde ist eine Definition, wahnsinnig reich nicht. Und irgendwann ist keine Definition, in 3 Jahren ist eine Definition. Und dann musst du runterbrechen, was bist du bereit für Preise zu zahlen. Es geht gar nicht mal darum, mit was du es erreichen wirst, sondern erstmal, in welchem Preis bist du bereit zu zahlen. Also bist du bereit, am Wochenende zu arbeiten, bist du bereit, Leute anzurufen und so weiter und so fort. Das ist das Interessante daran, wenn ich immer Businesspläne vorgelegt bekomme. Das ist spannend, weil da stehen dann wahnsinnig große Zahlen drin. Und dann frage ich, okay, wie kommst du dahin zu der Zahl? Ja, ich rufe Leute an. Okay. Kennst du die Quote für deinen Bereich? Nö. Weißt du, wie du an die Kontakte kommst? Ja, da kaufe ich Leads. Okay, was kostet ein Lead? Also was musst du im Endeffekt in die Marge einbetten? Wo finde ich das in deinem Businessplan? Wie viel Lead brauchst du denn überhaupt? Also was hast du für eine Durchschlagsquote? Wie gut sind die Leads? Wie ist deine Telefonquote an sich? Also hast du gute Telefonisten, die da telefonieren? Kennst du denn ihre Quote? Nee. Aha. Okay, und wie kommst du dann an das Ergebnis? Ja, ich gebe Gas. Sag, Moment, Gas geben was? Also ein Ferrari, der auf einer Hebebühne steht, wenn du da Gas gibst, ne, ist scheißegal, ob der 800 PS hat, ein Ferrari ist oder ob das ein Trabi ist. Egal, wie du aufs Gas drückst, der steht auf der Hebebühne. Und Businesspläne müssen von der Hebebühne runter. Das heißt, du musst genau sagen, nicht was willst du. Ja, klar, Ziel, ja, ich muss das, die Summe in der Zeit. Okay, geil, mega, wuh. Ey, aber in der Zeit, wie? Wie um alles in der Welt?
Ja, ich gib Gas.
Nee. Wie viele Menschen kontaktierst du? Wie kriegst du die Menschen in dein Produkt? Wie kriegst du die Menschen in deinen Laden? Wie kriegst du die Produkte an die Menschen? Wie viel Werbebudget brauchst du? Wie ist die Durchschlagsquote der Werbebudgets? Also wirklich bis ins kleinste fucking Scheiß-Drecks-Wix-Teil durchdiskutiert. Okay, dann wird's erfolgreich. Wenn du das nicht machst, keine Chance.
Ja, ist immer viel zu anstrengend.
Fuck die Wand an. Was soll das denn? Nein, das ist nicht anstrengend. Das ist Unternehmertum, Mensch. Und wenn du mich jetzt fragst, wenn du 19 Jahre alt bist, frag dich einfach, ob du Ziele hast oder Träume. Erster Punkt. Hast du Ziele oder hast du Träume? Und der zweite Punkt ist, was um alles in der Welt der Finanzen liebt. Was heißt das denn? Was liebst du denn an Finanzen? Ich liebe auch Finanzen. Mein Preis ist, ich muss die Scheiße verkaufen. Ich muss Leuten erklären, dass in einer juristischen Person eine Versicherung in der Ansparphase die beste Variante ist, um die Gewinne zu sichern. Aus den und den Gründen, steuerlich, hier, Transfer und so weiter. Hat den Hintergrund, wenn du jetzt Versicherungen verkaufst, sagst, juristische Person, Versicherung viel zu teuer, ich brauche ein Depot. Sag ich, nein, du hast keine Ahnung. Du hast einfach keine Ahnung. In der juristischen Person ist ein Depot scheiße. Warum? Wer Kunde bei uns oder wer Mitarbeiter bei uns? Dann weißt du es. Nur, was ist denn jetzt, ich liebe Finanzen? Also ich finde jetzt eine Versicherung, muss ich ehrlich sagen, ziemlich scheiße. Also ich liebe das Produkt nicht, ich brauche es halt, weil es gibt nichts anderes. Ich finde, die Versicherer machen zu wenig für ihre Kunden. Die legen das Geld an und das müssen auch noch wir verwalten. Wir haben auch noch die Haftung. Wenn alles scheiße läuft und ein Storno kommt, dann wissen wir die Idioten. Also ich liebe dieses Produkt nicht. Es gehört aber zum Thema Finanzen. Was ich liebe, ist das, wie ich es verkaufe, wie ich Kunden weiterhelfe und so weiter. Also was heißt denn eigentlich, ich liebe Finanzen? Liebst du Finanzen auf dem Konto? Liebst du die Produkte? Liebst du die Produkte zu bauen? Liebst du das zu verkaufen? Liebst du etwas zu konstruieren? Was liebst du denn? Und wenn du das weißt, dann wird dich deine Liebe auch irgendwo hinbringen. Und vielleicht erkennst du, dass es vielleicht besser ist, CFO in einer Firma zu werden oder so. Weil das, was Finanzen ausmacht, halt in dem Bereich, in dem du bist, jetzt keinen Benefit bringt. Zum Beispiel. Deswegen hoffe ich, dass diese etwas ausführliche Antwort dir geholfen hat. Pascal 02, kann man bei dir arbeiten? Ja, habe ich ja gerade gesagt. Entweder du wirst Mandant oder du wirst auch kein Mitarbeiter, wie auch immer. Also Kollege hier, das ist mir völlig egal. Aber eine aussagekräftige Bewerbung, die würde ich schon erwarten. Also wenn ich habe hier teilweise hier auf Instagram hier, ich würde hier gerne Praktikum machen, sagen, nein, schick eine aussagekräftige Bewerbung. Was ist eine aussagekräftige Bewerbung, die deine Person definiert? Und ich hier sitze und sage, geile Sau, ich muss sie einstellen. Das ist eine aussagekräftige Bewerbung. Goat_Carspotter Lieblingsauto. Ich liebe alle meine Kinder. Eins liebe ich besonders, ist ein Franzose. So, Antwort. Oh, das ist eine geile Frage. Arturovic, Grüße. Was gefällt Ihnen an München am meisten? Ganz ehrlich, dass das Haifischbecken sehr groß ist. Also, wenn ich in einer kleinen Stadt leben würde, wäre mir das Becken zu klein. Und ich habe so eine Theorie in meinem Kopf, die in der Praxis sehr reell ist. Nämlich, wenn du einen Haifisch in ein kleines Aquarium steckst, wird er nicht sonderlich groß. Vergrößerst du das Aquarium, wird er größer. Steckst du ihn ins Meer, wird es der ficki, wirklich härteste Killer überhaupt. Also gehe ich in ein großes Meer, damit ich ein fucking Killer bin. Und auch dazu wert. Und München ist schon ein geiles Haifischbecken. Also du hast, egal wie groß du bist, Menschen, die sind größer. Das motiviert mich. Egal wie groß du bist, du kannst dich mit anderen Leuten unterhalten. Es interessiert hier keine Sau, wie viele Autos du fährst, weil es gibt genug Menschen, die viele Autos fahren. Du bist, wenn du auf die Maximilianstraße fährst, nicht der Einzige, der ein tolles Auto hat. Da gibt's ein paar. Und vielleicht manche sind sogar größer als das, mit dem du aus der Garage rausgefahren bist, obwohl du weißt, du hast in der Garage noch ein größeres. Und genau das macht's dann aus. Es ist jetzt sehr ego-getrieben und sehr finanziell, monetär, ja, ist es. Finde ich aber halt geil. Ich liebe an München aber auch, dass du unglaublich viel Grün hast. Also Frankfurt zum Beispiel, ich bin jetzt nicht so oft in Frankfurt, aber wenn ich da bin, ich finde es da zu, das gefällt mir nicht. Also Jungs aus Frankfurt, wirklich, wenn ihr eure Stadt liebt, ich weiß, es gibt viele, die lieben Frankfurt, ich lieb's halt nicht. Ihr liebt vielleicht eine München, Ist aber auch nicht schlimm. Ich liebe München deshalb, weil es hier so grün ist, sehr sauber, relativ sicher. Ich sage jetzt ganz bewusst relativ in der heutigen Zeit. Und es ist einfach, ja, es ist meine Heimat geworden. Was ich auch liebe, ist die Nähe zu den Bergen und die Nähe zum Meer, weil du bist von hier aus relativ schnell in den Bergen und auch nicht sonderlich lang und du bist am Meer. Wir haben einen geilen Flughafen, Anbindung ist scheiße. Hat Stoiber irgendwie vergessen, das mal zu erwähnen. Er hat da eine andere Meinung dazu gehabt, aber so ist es halt. Deswegen, München ist geil. David unterstrich Triskari, damit sind wir an der Frage, die mit der das Ganze begonnen hat. Ich möchte dieses Jahr eine Holding gründen. Würden Sie mich auch persönlich beraten? Grundsätzlich, ihr dürft euch jederzeit, wirklich, egal in welcher Größe, traut euch, egal in welcher Größe ihr seid. Über die Anfragenseite von mir, könnt ihr auf meine Homepage gehen, da gibt es die Anfragenseite, fragt einen Termin an. Ich habe ein paar Voraussetzungen, damit ich selber mache. Ich muss eine Perspektive erkennen. Ich muss den Menschen, den ich da kennenlerne, so einschätzen, dass das, was er mir erzählt, also sprich die Ziele, die er mir gibt, keine Träume sind und schon gleich dreimal nicht Wünsche, und dass er bereit ist, die Preis zu zahlen, um das entsprechend umzusetzen, was er mir da kommuniziert. Dann berate ich. Wenn es ein bestehender Unternehmer ist, müssen Sie als bestehender Unternehmer wirklich bereit sein, auch was zu ändern, weil es bringt nichts, wenn Sie zu mir kommen oder wenn du zu mir kommst und du machst schon, keine Ahnung, 1 Million Euro Gewinn. Und du kommst hierher, oder vielleicht auch 10 Millionen, du kommst hierher und sagst, ich will mehr und bist aber nicht bereit, was zu ändern. Also wenn man etwas anderes will, muss man etwas anderes tun. Und deswegen kommen die Menschen zu mir, damit ich ihnen erkläre, was sie anders tun sollen. Das wird aber einen Widerstand auslösen, innerlich, aus einem einfachen Grund, weil du tust etwas Neues, damit hast du Muskelkater. Das ist doof. Und wenn du dazu nicht bereit bist, den Muskelkater zu ertragen und die Muskeln so zu stellen, dass es dann keinen Muskelkater mehr gibt, aufgrund meiner Anweisung, da bin ich wie ein Personal Coach, dann bist du der falsche Mandat für mich. Wenn du aber wachsen willst und bereit bist zu sagen, okay, ich höre mir eine zweite Meinung an, auf Augenhöhe, ich stelle mich nicht hin und sage, ich weiß alles besser. Das mache ich ganz sicher nicht. Ich bewerte nur das, wofür du mich bezahlst. Aus meiner Sicht die Firma größer zu machen. Und dann bringen wir unsere Erfahrungen zusammen und dann funktioniert es auch. Dann jederzeit. Wichtig ist nur, ich möchte es belegt haben, also ich möchte auch Zahlen haben, ich brauche Zahlen, die dann zugesendet werden und dieses Vor-Commitment muss man geben. Ansonsten bin ich 100% überzeugt davon, jeder, der hier bei uns anfängt, als Kunde zu sein, wird am Ende einen Benefit haben, in welcher Form auch immer. Und deswegen gehen wir so in Vorleistung, wir zeigen immer die Konzepte vorab, muss man nichts dafür zahlen, erst in dem Moment, wo man sagt, jawohl, man will die Konzepte, dann geht's los. Man kauft also definitiv keine Katze im Sack. Also wenn du Das war ein kleiner Werbeblock meinerseits. Wenn du sagst, okay, du willst zum Thema Holding in irgendeiner Form dich beraten lassen, dann komm zu uns. Aber auch ganz wichtig, auch wenn du angestellt bist, lass dich von unseren Kollegen und Kolleginnen beraten. Das macht dann ich nicht mehr persönlich, das stimmt schon, aber ist egal. Wir haben viele Kollegen und Kolleginnen, die fachlich weitaus tiefer drin sind als ich. Ich habe halt ein großes Team, das mir die fachlichen Infos dann gibt und die sind fachlich tief drin. Deswegen echt, jeder unserer Kollegen hat einen Assistenten. Die sind auf alle vom Top-Niveau, absoluten Top-Niveau. Das heißt, wenn du jemanden kennenlernst von der Wallonik und du lässt dich nicht beraten, bist du selber schuld. So, Punkt. Gut, dann würde ich sagen, Teil Nummer 1 von den Fragen ist durch. Wenn du noch Fragen hast, ich könnte mir vorstellen, dass ich heute Freitag nochmal, also heute, wo der Podcast reinkommt, nochmal eine Fragerunde reinpfeife. Nächste Woche kommt der zweite Teil und dir wünsche ich jetzt einen tollen Abend, tollen Tag, tollen Vormittag, Nachmittag, gute Autofahrt, Sport, wann auch immer du den Podcast hörst. Hau raus, was du kannst. Gib Gas, so viel du kannst. Bring aber das Gas auf den Boden. Das heißt, nimm die Hebebühne weg und dann let's go. In dem Sinne, ganz liebe Grüße aus München, euer Jörg.
Das war's mit einer weiteren Folge Kinzel Mindset. Vergiss nicht, einen Kommentar, eine Bewertung und ein Abo dazulassen. Auch über deine Fragen und deine Teilnahme an den Umfragen freut Jörg sich sehr. Kinzel Mindset ist eine Produktion von Jörg Kinzel in Zusammenarbeit mit Brands and Waves. Bist du interessiert an einer Kooperation oder an einem Interview? Dann melde dich via Mail an kooperationen@brandsandwaves.de. Bis nächste Woche Donnerstag, wenn es wieder heißt Kinzel Mindset, dein wöchentlicher Arschtritt.